Hallo, mein Name ist Katharina Heimeyer. Ich bin Journalistin und Professorin für Qualitätsjournalismus an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. In diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Journalismus und heute auch übers Wetter.
Sendekritik, der medienjournalistische Podcast.
Deswegen finde ich aber umso wichtiger, dass wir nicht nur diese Krisenberichterstattung machen und wirklich nicht nur zeigen, okay, hier der Bericht zeigt schon wieder, so schlimm ist es und hier und da schmilzt es und hier ist es heiß, sondern wirklich auch zu zeigen, hey, das sind die Optionen, das können wir machen.
Ihr habt sie gerade schon gehört. Mein Gast heute ist Jule Zentek. Sie ist im vergangenen Jahr zu den besten 30 Journalistinnen unter 30 gewählt worden und aktuell arbeitet sie beim WDR als Redakteurin für den Insta-Kanal Klimaneutral. Dort ist sie übrigens auch als Host zu sehen und zwar schon seitdem es den Kanal gibt. Was sie in dieser Zeit erlebt hat und wie gute Klimaberichterstattung aussehen sollte, das hat sie mir erzählt. So, herzlich willkommen. Guten Morgen, Jule Zentek.
Guten Morgen.
Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Wo erwische ich dich gerade?
Du erwischst mich gerade in unserem Klimaneutralbüro im WDR-Funkhaus in Düsseldorf. Oberste Etage, 4. Etage.
Ich habe es an der Farbe der Fensterrahmen erkannt, dass du im WDR bist.
Ja, das Türkis gibt es nur hier, das stimmt.
Genau, das ist ein absolutes Markenzeichen tatsächlich. Mhm. Aber dann sag doch vielleicht direkt mal, warum bist du da? Denn bei dir hat es eine berufliche Veränderung gegeben, ne?
Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt seit Mitte Juli als Redakteurin bei Klimaneutral. Heißt, ich darf nicht mehr nur vor der Kamera rumspringen und mich mit den Inhalten auseinandersetzen, sondern darf auch ein bisschen mehr das Organisatorische und vor allem Strategische übernehmen.
Du bist ja auch einer der Hosts quasi oder einer der Hosts von Klimaneutral. Mhm. Bleibst du das denn auch oder hörst du damit auf?
Das mache ich jetzt auch noch weiter, natürlich ein bisschen weniger. Also stehe ich auch immer noch oder man sieht mich auch immer noch vor oder auf dem Kanal, sag ich mal. Aber ein bisschen weniger, weil ich eben jetzt auch noch andere Aufgaben habe.
Sag doch mal einmal vielleicht nochmal, was genau macht ihr bei Klimaneutral?
Ja, Klimaneutral ist ein Instagram-Kanal des WDR und seit gut 3 Jahren, wir haben 2021, Anfang des Jahres so ungefähr angefangen, berichten wir über klimapolitische Themen. Also alles Mögliche, was irgendwie so anfällt, Heizungsgesetzdebatten im letzten Jahr oder was auch immer gerade wieder vorgeschlagen wird an Maßnahmen, die irgendwie eingeführt werden sollen oder die auch nicht vorgeschlagen werden vom Verkehrsministerium, Klimaschutzgesetze, die geändert werden sollen. Also alles Mögliche, was irgendwie damit zusammenhängt, aber nicht auch nur auf dieser politischen Ebene, sondern natürlich auch, dass wir uns anschauen, wie betrifft das eigentlich unseren Alltag? Also warum ist das für uns überhaupt wichtig, das zu wissen? Wir schauen uns auch immer öfter jetzt so Klimaphänomene an oder Wetterphänomene, zum Beispiel dieses El Niño, was ja jetzt in den letzten Jahren, das Wetterphänomen, was in den letzten Jahren wieder verstärkt da war und wie sich das dann eben auf unser Weltklima auswirkt. Und schauen aber eben auch auf die Klimakonferenzen, was da so abgeht und was man darüber wissen muss. Also genau, wir sind, sage ich mal, die Plattform auf Instagram, auf der man sich über die Klimakrise und allem, was damit zu tun hat, informieren kann und wo wir eben versuchen, das sehr komplizierte Thema und sehr komplexe Thema irgendwie runterzubrechen, Zusammenhänge herzustellen und aber auch in den Austausch zu kommen in unserer Community dort natürlich.
Über den Austausch möchte ich gleich noch mit dir sprechen, weil den finde ich sehr stark tatsächlich, also sehr umfangreich auch. Ich habe mir ein paar Themen rausgeschrieben, die ihr zuletzt gemacht habt. Wird Parken für SUVs jetzt teurer? Ist eine Forderung der Deutschen Umwelthilfe. Will ich noch Kinder in die Welt setzen? Spannendes Thema. Wie viele Emissionen stecken in meinem Shampoo? Ja. Wie kommt ihr auf solche Themen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich wirklich so. Wir sitzen morgens immer um 9 Uhr ungefähr zusammen mit den Leuten, die dann an dem Tag arbeiten und überlegen uns, was ist gestern oder in den letzten Tagen passiert, was uns irgendwie total gecatcht hat, wo wir so dachten, ach krass, müssen wir doch auch irgendwie mal thematisieren. Und das sind dann häufig Themen, die jetzt oft dann sehr aktuell sind. Das sind auch manchmal eher so latent aktuelle Sachen. Und dann überlegen wir uns eben, warum ist das jetzt wichtig für unsere Community, das zu wissen? Also warum finden wir das auch so interessant? Und was ist irgendwie der Ansatz, wie wir das erzählen können? Weil ich sag mal, dass jetzt, weiß ich nicht, irgendwie SUV-Parken teurer wird, das ist jetzt erstmal für alle, die keinen SUV haben, nicht unbedingt so super wichtig. Aber es hat natürlich trotzdem was damit zu tun, wie wir irgendwie öffentlichen Raum nutzen in der Stadt und wie wir darüber uns auch ja irgendwie verständigen, wie wir den Raum nutzen wollen. Und deswegen versuchen wir irgendwie da so die ja, den Erzählstrang zu finden, der dann auch die meisten Leute irgendwie so ein bisschen toucht, damit dann auch irgendwie so ein bisschen ja eine Auseinandersetzung mit dem Thema stattfindet.
Ihr habt, glaube ich, knapp 70.000 Follower, was ja echt eine echt ziemlich große Community ist. Was sind das denn für Leute?
Das sind super interessierte Leute. Also das ist, ich bin immer wieder selber überrascht und begeistert, was wir teilweise für Kommentare oder auch Direct Messages bekommen, in denen uns Leute nicht nur ihre Meinung zu Themen schildern, sondern wirklich auch in Austausch kommen wollen oder uns also irgendwie auch mit dem, was sie wissen, irgendwie uns bereichern und wo wir dann auch wirklich manchmal viel Neues lernen, was total schön ist. Und ich würde schon so sagen, wir haben auch einen ziemlich großen Anteil in der Nerd-Community, was ich gar nicht despektierlich meine, sondern wirklich irgendwie auch total schön finde, dass wir da wirklich jetzt nicht nur irgendwelche Emojis bei uns in der Kommentarspalte haben, sondern wirklich merken, da setzen sich Leute mit dem Thema auseinander oder haben auch eine starke Meinung dazu oder wollen was verstehen, stellen Fragen und das ist irgendwie total schön und deswegen ist uns das auch so wichtig, da vernünftig drauf eingehen zu können. Deswegen hat auch eben ja das Community Management bei uns so einen großen Stellenwert, damit wir da auch wirklich die Zeit haben, auf diese manchmal sehr umfangreichen Nachrichten auch irgendwie antworten zu können.
Ich habe das eben gesehen, ich weiß gerade nicht mehr, welches Thema es war, aber da waren 100, über 100 Kommentare unter einem Beitrag und dann habe ich so die ersten Kommentare auch gelesen und ihr habt ja quasi auf jeden Kommentar geantwortet. Also wer macht das, wie viele Leute machen das, wie organisiert ihr das?
Das macht pro Tag eine Person, die macht aber wirklich den ganzen Tag nur das. Also das ist wirklich uns auch total wichtig, dass wir da jemanden haben, die also bei uns sind vor allem Frauen im Team, die dafür einfach den ganzen Tag auch Zeit hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich einzulesen. Da spielt natürlich auch die Vorbereitung des restlichen Teams eine große Rolle. Also wenn man das Thema redaktionell bearbeitet hat, dass man dann auch schon mal die nötigen Informationen mitliefert, dass es einfach ein bisschen einfacher wird im Community Management. Ist es aber nicht immer, denn oft kommen dann ganz andere Themen nochmal auf. Und deswegen ist uns das total wichtig, dass jemand damit viel Zeit sich total auf dieses, auf ja wirklich die Community auch fokussieren kann. Und wir versuchen, auf jeden Kommentar zu antworten. Mal mehr, mal weniger. Kommt natürlich auch ein bisschen auf den Inhalt drauf an. Wenn da jetzt jemand, wie gesagt, irgendwelche Emojis reinschickt, dann muss man jetzt nicht unbedingt antworten. Aber meistens bietet es sich eben an, oder nochmal eine Nachfrage zu stellen, weil uns das irgendwie auch total wichtig ist, dass wir da in den Austausch kommen, weil das ja eben ja gerade auch wichtig ist, dieses Bewusstsein zu schaffen für Themen. Und wir da auch irgendwie denken, dass auch unsere, also wir haben diese Verantwortung auch irgendwie die Leute dann, also nicht nur rauszusenden, sondern dann auch wirklich zu reagieren, was ja eigentlich auch das Schöne ist an Social Media, dass das überhaupt möglich ist.
Also dass man diesen Rückkanal quasi hat,
ne, genau,
zu den Nutzerinnen und Nutzern. Da sind ja auch schon mal Nutzerinnen und Nutzer dabei, die jetzt, ich sag mal, nicht so einen freundlichen Ton haben. Mhm. Gerade bei dem Thema durchaus. Klima hast du ja oft total polarisierende Meinungen. Wie geht ihr mit sowas um? Also was euch da entgegenkommt?
Ja, ich muss ehrlich sagen, als wir damals angefangen haben, also vor gut 3,5 Jahren, war das nicht einfach, weil wir ehrlich gesagt auch so ein bisschen, also wir haben damals auch mit einem Shitstorm gestartet, weil es so ein bisschen hieß, oh, jetzt macht der WDR Wahlkampf für die Grünen. Damals war eben Bundestagswahljahr und wir sind mit dem Klimakanal gestartet, genau. Und klar, wir machen, also kann ja nur Wahlkampf für die Grünen sein, also kompletter Quatsch natürlich, aber das hat uns total überrollt, weil wir damit nicht gerechnet haben. Ich glaube aber auch, das hat uns für alles, was dann gekommen ist, umso stärker gemacht, weil wir uns eine sehr gute Haltung dadurch erarbeiten konnten, wie wir zu Themen stehen, dass wir uns auf wissenschaftliche Fakten beziehen, dass wir unsere Quellen nennen, wenn wir irgendwie was posten oder irgendwie was darlegen wollen. Und trotzdem ist es natürlich super anstrengend, wenn man eigentlich inhaltlich irgendwie über ein Thema sprechen möchte und dann kommen irgendwie so direkt, ach, Klimamärchen und das ist auch alles hier vom Staatsfunk, was dann natürlich auch immer nochmal gerne dazukommt, dass gerade als wir als öffentlich-rechtlicher Kanal diese Schiene auch nochmal abbekommen. Und das ist anstrengend. Das, man muss sich auch wirklich sagen, da rechne ich unseren Community-Managerinnen das auch hoch an, dass sie sich damit täglich auseinandersetzen können. Aber wir sprechen da auch viel drüber und versuchen uns da irgendwie so ein bisschen gegenseitig zu unterstützen. Und manche Sachen, wenn sie so super abstrus sind oder auch beleidigend, dann löschen wir sie auch, weil das hat auf unserem Kanal nichts zu suchen. Dann gibt es eine Verwarnung und danach wird gelöscht. So ist es einfach. Aber es ist natürlich schwierig und auch schade, aber leider bei Social Media ja etwas, was auch viele andere einfach erleben. Und viele lassen die Kommentarspalten dann aber auch einfach so stehen. Das gibt's ja durchaus auch, weil man dem gar nicht mehr Herr werden kann. Wir versuchen noch irgendwie dann drauf zu reagieren, manchmal ein bisschen zynischer, weil wir uns aber auch denken, das sind Personen, die können wir nicht mehr erreichen. Also es gibt ja immer die, die wollen auch noch diskutieren und da sind wir auch total bereit für, aber es gibt manche, die wollen das ja gar nicht. Also da können wir ja noch so viele Argumente und Fakten und was weiß ich liefern. Die glauben uns sowieso nicht, die wollen das nicht hören oder es sind sowieso irgendwelche Bots und Trolle. Das sieht man manchmal auch schon, dass die keine Follower haben, kein Profilbild und ja, sowieso irgendwie ein toter Kanal. Ja, aber es ist auf jeden Fall was, was einen auch manchmal beschäftigt, je nachdem, was da geschrieben wird, das stimmt.
Wahrscheinlich diskutiert ihr auch im Team drüber, ne? Also wenn man da so einen schwierigen Kommentar hat, das alleine zu bewerten und zu entscheiden, wie reagiere ich jetzt darauf, stelle ich mir auch schwer vor, ne?
Ja, wir hatten schon durchaus auch Tage, da ist ein regelrechter Shitstorm von einer bestimmten politischen Seite auch irgendwie über uns eingegangen, wo man auch gemerkt hat, das wurde irgendwie organisiert, weil plötzlich wurde unser Kanal geflutet mit auch tatsächlich dann bis antisemitischen Kommentaren. Und das war abends. Und da haben wir dann auch wirklich in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe geschrieben, kann mich gerade jemand unterstützen? Und dann haben wir zu dritt irgendwie versucht, dem Herr zu werden. Und das war dann auch eben so, dass die Kolleginnen eigentlich nicht im Dienst waren, aber dann einfach uns, also dass wir uns gegenseitig unterstützt haben. Und das ist dann in solchen Situationen total viel wert. Aber eigentlich schade, dass man das muss dann.
Dieses 24/7 ist auch ein Problem, ne? Also ich bin auch bei uns, bei dem Instagram-Kanal von unserem Institut beteiligt und da stelle ich halt auch fest, dass es ein Problem ist, wenn du sagst irgendwie, ich gucke da bis 5 Uhr rein und dann ist Feierabend, weil danach passiert es halt, ne? Und ich weiß nicht, wie man das, also im Grunde müsstest du ja Schichten organisieren, die ganze Woche über, ne?
Genau, das versuchen wir auch. Also unter der Woche eben jeden Tag 8 Stunden. Das fängt bei uns aber eben erst mittags an, weil gerade abends die heiße Zeit, sage ich mal, ist, wenn alle von der Arbeit kommen, dass man dann nochmal auf Social Media abhängt. Wir haben auch am Wochenende ein bisschen abgespacktere Version des Dienstes, aber eben auch so, dass nochmal jemand reinguckt, dass wenn was wäre, man reagieren kann. Aber ich glaube, genau dieses 24/7 ist auf jeden Fall ein Bereich von Social Media, der es einfach so anders macht als alles, was man vorher hatte. Also alles Lineare. Da hatte man eine Sendung, die hat man gesendet. Da kam auch nicht viel zurück. Vielleicht mal ein Leserbrief oder eine Mail, so beim Fernsehen oder Radio oder ein Anruf. Aber bei weitem nicht so viel, wie jetzt wir das erleben bei Social Media. Und das verändert natürlich auch was, wie man arbeitet. Und ich würde schon fast sagen, man bekommt auch als die Person, die für so einen Kanal arbeitet, ein ganz anderes Verhältnis zum Format selber, weil man sich so viel damit auseinandersetzt jeden Tag.
Wie würdest du das Verhältnis beschreiben, was du zu eurem Kanal hast?
Ich glaube, sehr eng. Also dadurch, dass ich natürlich auch von Anfang an dabei bin und wirklich so die Kinderschuhe eigentlich alles erlebt habe von vorne herein, habe ich sehr enge Bindung zu dem Kanal, natürlich auch zum Team, weil man irgendwie alles so durchlebt hat und schon so viel gemeinsam dann irgendwie auch sich erarbeitet hat. Und ich sage immer so ein bisschen, dass es so ein bisschen mein Baby ist, weil man irgendwie auch dann jetzt so zurückschaut auf die letzten 3,5 Jahre und sich anschaut, okay, wo waren wir mal, wie haben wir gestartet und keine Ahnung, wir waren auf den Klimakonferenzen und das hat mich persönlich auch auf die Klimakonferenzen überhaupt erst gebracht und hat mich auch als Journalistin total in dem geprägt, was ich heute mache. Also ich komme eigentlich aus dem Finanzjournalismus und mache jetzt vor allem Klimaberichterstattung und muss sagen, ich versuche das auch zu verzahnen, weil ich finde, dieser Link ist ja total gegeben durch Wirtschaft und Klima. Das hat alles, also hat alles klimaneutral irgendwie zu beigetragen und das ist natürlich irgendwie besonders.
Vielleicht noch mal einmal diese Geschichte mit dem Shitstorm, den ihr ganz am Anfang hattet. Ich meine mich zu erinnern, das war eine Berichterstattung der Bild-Zeitung, stimmt das?
Ja. Unter anderem.
Wie lief das damals ab? Also welche Erinnerung hast du daran?
Also genau, es gab tatsächlich sogar zwei, an beiden war so ein bisschen auch die Bild-Zeitung beteiligt. Das erste Mal war, dass ein FDP-Politiker tatsächlich auf Twitter damals gepostet hat, wir würden Wahlkampf für die Grünen machen und dann ging es natürlich los, haben das einige aufgegriffen. Super viele Leute sind drüber geschwappt auf Instagram von Twitter, haben bei uns kommentiert, obwohl wir hatten noch nicht einen inhaltlichen Post gepostet. Es gab, also ich würde ja sogar sagen, hätten wir jetzt schon Sachen gepostet und das hätte man jetzt inhaltlich zerrissen, gut. Aber es gab gar keine Grundlage dafür. Und dann wurden eben auch unsere privaten Profile von den Hosts, die damals dabei waren, wurden auch sich angeschaut. Dann wurde sich angeschaut, wo waren wir denn schon im Urlaub? Wir Heuchler, wir fliegen ja noch in Urlaub. Was bis heute auch immer noch passiert. Also regelmäßig wird so alle paar Monate irgendein Bild mit einer Collage von irgendwelchen Bildern, die ich mal im Internet gepostet habe, wo ich mal im Urlaub war, zusammengebastelt und mir dann vorgeworfen, auch immer so komplett aus dem Kontext gerissen, mir müsste mir ja gar nichts glauben. Ich fliege ja auch noch in Urlaub oder ich mache ja überhaupt Urlaub. Was ich immer schön finde, weil das
Wahnsinn, war was für eine Frechheit von dir.
Ja, wo ich im Zug hinfahre oder so, das finde ich immer am schönsten. Aber das, da merke ich ja schon, das ist ja egal. Das ist ein ganz bestimmter Knopf, der gedrückt werden soll. Und es funktioniert, vor allem auf Twitter. Und beim zweiten Mal, es war gut. 2 Jahre später, da hatten wir das, da war auch die Bild-Zeitung mehr dran beteiligt, da haben wir über das Thema Blackouts berichtet. Also vor allem, eigentlich ging es darum, dass wir, wenn wir die Erneuerbaren ausbauen, auch eben unser Stromsystem oder Stromnetz entsprechend ausbauen müssen, weil natürlich alles viel dezentraler wird. Und da war eben die Frage, können da dann durch Blackouts entstehen, wenn wir irgendwie das nicht machen? Ja, und dann hat die Bild-Zeitung das irgendwie aufgegriffen, aus dem Kontext gerissen und meinte, wir würden Blackouts verharmlosen und weiß nicht, wir haben es sogar in die Bild-Zeitung geschafft. Also das war auch wieder genauso, dann auch wieder ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Wie gesagt, ich bin manchmal nicht so sicher, ob das wirklich Menschen sind oder nicht doch irgendwelche Bots, rübergeschwappt bei uns und wir mussten das dann irgendwie bekämpfen, sage ich mal. Und das ist nicht schön. Und ist immer wieder erstaunlich, dass dieses Thema so emotional aufgeladen ist und so polarisiert und da bestimmte AkteurInnen vor allem zu beitragen.
Du hast eben gesagt, dass ihr sozusagen da durchgegangen seid, dass euch das stark gemacht hat. Es hat euch auch Follower gebracht, oder?
Ja, also das war eben auch so ein bisschen, ich sage immer, wir hatten diesen Shitstorm und dann kam der Candystorm, weil dann eben uns auch viele Leute unterstützt haben und gesagt haben, hey, passt mal auf, da bei Klimaneutral, neuer Kanal, da geht gerade das und das ab, verfolgt die doch mal und unterstützt die. Also so ein bisschen so war's. Und mittlerweile, wie gesagt, können wir damit besser umgehen und ich glaube, dadurch schaffen wir dann auch wieder, dass dann andere Menschen, die vielleicht auch auf uns aufmerksam werden, irgendwie sehen, wie wir kommentieren, wie wir Situationen handhaben in den Kommentarspalten und dann vielleicht auch aufmerksam werden auf unseren Kanal. Das muss man ja auch sagen, dass Instagram jetzt nicht so funktioniert, dass du irgendwem plötzlich angezeigt wirst, sondern dass du ja wirklich, dass das sehr darüber geht, wer was teilt, dass man aufmerksam wird auf andere Accounts. Und das hilft natürlich dann auch, wenn wir auf diese Situation irgendwie relativ gut reagieren und uns dann nicht klein machen lassen, sage ich mal.
Müsste man mal wissenschaftlich untersuchen, wie der Zusammenhang zwischen Shitstorms und Candystorms ist.
Das
welche Auswirkungen das auf die Communities hat.
Da wären wir dabei, auf jeden Fall.
Gut zu wissen. Vielleicht noch mal ganz grundsätzlich gefragt. Du hast eben schon gesagt, du bist einer der Hosts der ersten Stunde oder eine der Hosts der ersten Stunde von Klimaneutral gewesen. Wie bist du grundsätzlich zu diesem Thema gekommen? Oder wie ist das Thema zu dir gekommen? Klimajournalismus.
Ja, tatsächlich wirklich auch im Privaten. Also ich habe irgendwann mich mehr mit dem Thema beschäftigt, zwar auch schon beruflich immer so ein bisschen. Wie gesagt, ich kam eigentlich aus dem Finanzjournalismus und habe mich da dann schon noch mit dem Thema nachhaltige Finanzen mehr beschäftigt oder grüne Finanzen oder wie auch immer man es nennen möchte, Sustainable Finance. Und habe dann auch im Alltag mal so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, wie bewege ich mich eigentlich durch diese Welt? So wie was für Ressourcen nutze ich eigentlich oder verschwende ich vielleicht auch? Und habe dann eine Doku gesehen über das Thema, wie wir oder unsere Viehhaltung und über die Milchviehhaltung. Und das hat mich echt schockiert. Ich weiß noch ganz genau, dass ich auch echt da so ein bisschen ungläubig saß und mir so dachte, krass, warum wusstest du das alles nicht? Warum hast du dich nie damit auseinandergesetzt? Warum habe ich das in der Schule nicht gelernt? Und auch dieser Zusammenhang zum Klima und zur Klimawirkung. Und irgendwie danach war mein Interesse total geweckt, durch den Schock, glaube ich, vor allem erstmal, dass ich mich dann noch mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Und als es dann eben hieß, wir, also hier in der Redaktion beim WDR, wir wollen einen Instagram-Kanal machen, der sich mit dem Thema Klimapolitik beschäftigt, gerade weil das ja auch noch zu einer Zeit war, als Fridays for Future sehr groß war und das Thema insgesamt auch noch sehr viele Menschen mehr bewegt hat als jetzt heutzutage. Habe ich direkt gedacht, okay, das ist voll mein Thema, da habe ich total Lust drauf und ja, wie es sich zeigen sollte, ist es wirklich total mein Thema und ich beschäftige mich eigentlich, wie gesagt, beruflich fast nur noch damit und deswegen muss ich fast so ein bisschen sagen, das Thema hat mich irgendwie gefunden.
Wo du gerade gesagt hast, hier in der Redaktion ist vielleicht Zeit für einen kleinen Transparenzhinweis, denn das ist die Redaktion WDR Landespolitik und da haben wir beide mal zusammengearbeitet.
Genau. Genau.
Ist schon ein bisschen her, aber war sehr schön, fand ich.
Ja, auf jeden Fall.
Was macht denn für dich guten Klimajournalismus aus?
Guter Klimajournalismus ist für mich vor allem, dass er Zusammenhänge herstellt, dass er versucht, so viele Perspektiven wie möglich irgendwie abzubilden. Das finde ich immer ganz wichtig, weil wir einfach, also gerade diese krasse Gap zwischen Stadt und Land im Bereich Klima ist enorm. Und das finde ich total wichtig. Dann natürlich alles, was sonst auch beim Journalismus eine Rolle spielt. Gut recherchierter, seriöser Journalismus. Ich glaube, das ist eh klar. Aber ich finde das gerade so wichtig, dass wir da wirklich versuchen, auch Verständnis für verschiedene Lebensrealitäten zu haben und das irgendwie aufzuzeigen. Ich sage auch immer so, unsere Aufgabe ist einerseits auch Meinungsbildung natürlich, indem wir über bestimmte Themen berichten, aber vor allem dieses Bewusstsein schaffen. Und das finde ich total wichtig und mit am wichtigsten. Deswegen spielt das für mich eine total große Rolle. Und wenn ich jetzt nochmal überlege, was, glaube ich, für mich auch noch wichtig wäre, ist, dass wir wegkommen von diesem Einzelbild, also dass wir nicht immer diesen verbraucherjournalistischen Ansatz haben, so was kannst du zu Hause tun, Bambuszahnbürste und was weiß ich was, sondern dass wir mehr natürlich auch auf diese systemische Ebene gucken, aber trotzdem, trotz allem nicht vergessen, dass auch wir alle dazugehören, also wir alle durch unsere individuellen Entscheidungen, wir tragen auch dazu bei, dass Emissionen ausgestoßen werden, dass Ressourcen verbraucht werden. Und ich glaube, es geht einfach darum, dieses Bewusstsein zu haben. Man kann nie 100%, weiß ich nicht, nachhaltige Entscheidungen treffen. Das funktioniert leider nicht in unserem, sage ich jetzt mal, Wirtschaftssystem. Aber das einfach so ein bisschen zu wissen und das auch abzubilden, ist mir total wichtig, weil ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, es ist immer so ein bisschen so Individuum gegen Politik und es wird so getan, als wären nicht beide Seiten verantwortlich, plus auch noch die Wirtschaft, die auch noch dazu kommt. Und das finde ich ganz wichtig und da wünsche ich mir immer, dass guter Klimajournalismus genau das schafft.
Würdest du denn sagen, dass Klima ein Ressort ist oder ist es eher ein Querschnittsthema?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es widerspricht sich jetzt auch so ein bisschen, weil wir natürlich auf unserem Kanal wirklich uns nur mit dieser Klimaperspektive beschäftigen, also das zu dem Thema machen. Grundsätzlich ist Klima aber eine Dimension jeden Themas und deswegen gehört es auch in jedes Ressort. Und deswegen ist es auf jeden Fall übergreifend. Ich würde mir auch wünschen, dass das noch mehr anerkannt wird, dass es nicht mehr irgendwie Klima gegen Wirtschaftsressort ist oder was auch immer, weil es ergibt ja gar keinen Sinn, weil Klima eben, wie gesagt, jeden Bereich unseres Lebens irgendwie betrifft. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass das mehr zusammengedacht wird, auch wenn wir es jetzt eben anders machen. Aber wir versuchen zumindest dann auch alle möglichen Themen irgendwie abzudecken und zu zeigen, das berührt eben verschiedene Themen. Grundsätzlich glaube ich aber in diesem Ressortdenken, wenn wir eben darüber sprechen, also gerade diese Zeitungsressorts, dann halte ich es immer für schwierig, wenn eine Zeitung neues, weiß ich nicht, Nachhaltigkeitsgrünen Ressort oder wie auch immer es dann heißt, macht. Ich mir immer denke, ey, nee, also es muss in die Wirtschaft, es gehört in die Politik, es gehört vor allem in Gesundheit, Wissenschaft, also überall rein. Gerade was das Verständnis angeht, um zu verstehen, in welche Bereiche das überall reingeht und wie sich das auch bedingt. Und deswegen, ja, Klima ist eine Dimension, gehört überall hin.
Wir sprechen bei uns an der Hochschule im Moment immer total viel über konstruktiven Journalismus. Mhm. Also ich sage mal, ein Journalismus, der nicht aufhört, wo ein Problem beschrieben ist, sondern auch versucht aufzuzeigen, wo es Lösungen gibt, wo es Perspektiven gibt, wo es irgendwie Ideen gibt. Welche Rolle spielt konstruktiver Journalismus für die Klimaberichterstattung?
Eine extrem wichtige Rolle, weil wir, also gerade jetzt in der heutigen Zeit, so viele Krisen parallel. Das merkt man ja auch daran, dass das Klima gerade hinten anfällt, weil es auch irgendwie noch da ist. Aber es wirkt natürlich jetzt für viele nicht so akut, wenn man jetzt noch andere Probleme in seinem Alltag hat, weil man sich, weiß ich nicht, den Wocheneinkauf nicht mehr leisten kann. Also das ist ja total klar. Deswegen wundern mich diese Umfragen auch aktuell im Übrigen nicht. Deswegen finde ich aber umso wichtiger, dass wir nicht nur diese Krisenberichterstattung machen und wirklich nicht nur zeigen, okay, hier der Bericht zeigt schon wieder, so schlimm ist es und hier und da schmilzt es und hier ist es heiß, sondern wirklich auch zu zeigen, hey, das sind die Optionen, das können wir machen und es passt ja zusammen. Man kann ja die Probleme benennen und dann zeigen, und das sind die Ideen, die sich schon Menschen ausgedacht haben, das machen die Leute vielleicht schon in dem und dem Ort. Kannst du dir das auch vorstellen? Also das ist total wichtig, weil es uns auch wieder handlungsfähig macht als Gesellschaft irgendwie. Sonst ist es so ein vollendete Tatsachen setzen und dem wird das Ganze nicht gerecht, so ist es eben nicht. Es gehört aber auch dazu natürlich, wenn jetzt der neue Bericht des Weltklimarats dann immer kommt, dass man dann nicht, also das hatte ich auch schon, dass dann gefragt wurde, was können wir denn darüber machen? Gibt es da nicht irgendwas Konstruktives drin? Dass ich mir dann dachte, nee, da steht wirklich nichts Konstruktives drin. Beziehungsweise in Ansätzen schon, aber heute ist vielleicht auch einfach mal der Tag, um es nicht konstruktiv zu machen. Deswegen, es gehört beides dazu, aber ich würde sagen, der konstruktive Ansatz sollte immer dabei sein, weil es den einfach gibt und weil es auch so spannend ist. Also alleine, was es schon alles an Lösungsmöglichkeiten gibt, ist so spannend und da würde ich mir insgesamt wünschen, wir würden mehr darüber sprechen, als darüber, was alles, was wir nicht mehr machen sollen, was, worauf wir verzichten sollen und was wir verbieten müssen.
Finde ich interessant, dass du gesagt hast, man kann nicht krampfhaft bei jedem Thema noch was Konstruktives rauspressen, aber man sollte es einfach immer mitdenken. Also gibt es bei diesem Thema tatsächlich irgendeine Perspektive, die man noch zeigen kann oder eine Idee oder einen Lösungsansatz oder sowas, ne? Inwiefern würdest du denn sagen, also Klimaberichterstattung, Aktivismus ist ja immer auch so ein Thema. Mhm. Inwiefern ist Aktivismus ein Problem für Klimaberichterstattung? Oder ich sag mal, eine starke Überzeugung von Journalistinnen und Journalisten?
Also das ist tatsächlich eine Frage, die wird mir, glaube ich, schon immer, also diese Aktivismusfrage wird immer gestellt im Zusammenhang mit Klimajournalismus. Und ich finde das aus dem Grund erstmal interessant, weil, wie gesagt, aus dem Finanzjournalismus kommend, habe ich diese Frage noch nie gestellt bekommen. Ich glaube auch viele andere JournalistInnen nicht, in anderen Bereichen, was schon mal viel darüber aussagt, wie dieses Thema irgendwie besetzt ist oder besetzt wird oder auch irgendwie geframed wird. Ich würde trotzdem sagen, dass es total wichtig ist, sich als JournalistIn vom Aktivismus abzugrenzen, ganz klar. Und das tun wir auch und tue ich auch. Und für mich ist es immer wichtig, dass wir als JournalistInnen eben immer noch benennen, also dass wir nicht irgendwelche Dinge fordern, sondern benennen, warum diese Forderung irgendwie aus wissenschaftlichen Gründen sinnvoll ist oder auch legitim ist, aber welche Probleme auch damit zusammenhängen. Also diese Forderung von schnellstmöglicher Kohleausstieg, am besten bis morgen, natürlich kann das nicht klappen, weil da hängen auch noch Arbeitsplätze dran, da hängen, weiß nicht, Abhängigkeiten dran, da hängt auch unser Energiesystem dran. Also so einfach geht's nicht. Und das macht es ja so kompliziert. Also wenn es einfach wäre, dann hätten wir die ganzen Diskussionen nicht. Und genau das darzustellen ist unsere Aufgabe. Und deswegen, ja, finde ich den Vorwurf, wenn er uns auch bei klimaneutral gemacht wird, immer sehr lächerlich, weil wir das genau den ganzen Tag tun. Ich kann aber nicht natürlich immer für alle sprechen. Ja. Das Ding ist ja auch, das weißt du auch selber natürlich, jeder kann sich JournalistIn nennen, das ist kein geschützter Begriff. Können sich auch viele dann nennen, die irgendwie eher mehr aktivistischer sind in ihrer Berichterstattung, auf welchen Channels auch immer sie unterwegs sind. Das macht es manchmal tatsächlich, finde ich, komplizierter für uns, weil wenn da jemand steht und sich JournalistIn nennt, aber dann, weiß ich nicht, auf jede Demo geht und nur aus der Perspektive von AktivistInnen berichtet, ist das ein Problem. Und dann wird man da irgendwie mit in einen Topf geworfen. Ich finde aber grundsätzlich eben, nur wenn man über das Klima berichtet, als Medium, als Journalistin, ist man keine Aktivistin aus genannten Gründen.
Es gibt ja auch immer wieder so Beispiele von Leuten, die aus dem Journalismus kommen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, also aus so einer Ecke, die du gerade beschrieben hast, und die dann richtig in die Aktivisten-Ecke wechseln, was natürlich auch ein Problem, ich sag mal, für die Wahrnehmung jetzt von so Journalistinnen und Journalisten, wie ihr es seid, ist, ne?
Ja, gibt es durchaus, finde ich auch schwierig. Bin da auch durchaus schon mit KollegInnen mal in den Austausch gegangen und habe dann auch gesagt, dass ich das irgendwie schade finde. Also man kann ja die Beweggründe nie immer komplett, kennt man ja nicht immer komplett, sage ich mal. Aber dass ich es schon schade finde, weil ich eben finde, unsere Aufgabe als Journalistin ist nicht einfach und ist kompliziert. Und trotzdem finde ich, dass es so wichtig ist, dass wir diese Gratwanderung zwischen dem, was gefordert wird, und natürlich auch dem, das ist ja auch immer so ein bisschen der Grund, warum wir immer in die Verbindung mit Aktivismus gebracht werden, dass wir uns auf die gleichen Quellen beziehen wie Aktivistinnen häufig, also auf die gleichen wissenschaftlichen Quellen, dass wir uns darauf beziehen, aber trotzdem immer noch einen Schritt zurückgehen und uns fragen, okay, was hätte das denn für eine Konsequenz, wenn man das jetzt einfach mal so umsetzen würde? Geht das überhaupt? Mhm. Was ist denn, also was hängt denn da eigentlich alles dran? Und das fände ich schade, wenn man diesen Blick verliert. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer eine Entscheidung von jedem, das irgendwie für sich zu treffen.
Hat man ja auch in anderen Bereichen, ne, wo Leute aus dem Politikjournalismus auf einmal in ein Ministerium gehen.
Im Finanzjournalismus hatte schon Kollegen, die dann Pressesprecher von der Bank waren und dann wieder in Finanzjournalismus zurückgegangen sind, das finde ich auch fragwürdig, aber da weiß ich nicht. Diskutieren wir nicht so viel drüber.
Ne? Raus und wieder rein. Aber
genau,
gut.
Dafür diskutieren wir aber immer nicht so drüber.
Das diskutiere ich immer in meinem Seminar Medienethik. Wo ist das Problem, das ethische Problem bei Seitenwechslern oder Seitenwechslerinnen? Ja. Genau. Vielleicht noch mal eine letzte Frage zur Klimaberichterstattung. Mhm. Was sollte man vermeiden? Also was sollte man in der Klimaberichterstattung aus deiner Sicht, wenn du Redaktionen einen Ratschlag geben würdest, vermeiden?
Ich würde mir wünschen, genau das, was ich vorhin sagte, dass man diese Zusammenhänge mehr herstellt, dass nicht irgendwie plötzlich Ende ist bei einem Thema, sondern wirklich dann nochmal die Konsequenzen von bestimmten Entwicklungen aufzeigt. Wir begeben uns leider oft nicht so wirklich in die fernere Zukunft, aber das ist leider beim Klima sehr, sehr wichtig, weil Entscheidungen, die wir heute treffen, wirken einfach noch in mehreren hundert, und dann auch 1000 Jahren nach. Das würde ich mir wünschen, dass wir das besser hinbekommen würden. Absolute No-Gos sind für mich, wie gesagt, vor allem dieses Thema irgendwie, sich nur auf den Einzelnen zu fokussieren und zu sagen, okay, du kannst hier mit der Bambuszahnbürste, da rettest du die Welt. Das ist ja Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ne? Jeder Einzelne, ich finde das total wichtig, das auch klar zu machen und auch wieder dieses Bewusstsein zu schaffen. Und ich finde, auch das hat wieder was damit zu tun, jemandem die eigene Handlungsfähigkeit irgendwie nahe zu bringen, zu zeigen, hey, du kannst das und das machen, wenn du das möchtest und wenn das für dich möglich ist in deinem Alltag. Aber es kommt eben nicht nur darauf an. Also wenn 5 Leute das jetzt machen, dann verändert das nichts. Und da würde ich mir mehr wünschen, dass es wirklich an diese, wirklich mehr auf diese systemische Ebene geht und auch in dieser Zusammenspiel zwischen Individuum und kollektiver Ebene. Und ich glaube, das ist so eigentlich das, was ich mir am meisten wünschen würde und was leider oft noch nicht so stattfindet.
Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Mal so deinen Finanz-Background oder Wirtschafts-Background angesprochen. Mhm. Du hast in Dortmund wirtschaftspolitischen Journalismus studiert.
Ja.
Wie war das so?
Rückblickend muss ich immer sagen, ich würde es genau wieder so machen. Damals kann ich sagen, dass ich im ersten Semester da saß und dachte, oh mein Gott, so viel Mathe. Okay. Und Buchführung und was weiß ich, was ich da alles
echt?
Hatte. Buchführung, Statistik, also alles auch im ersten Semester, wo ich echt so dachte, uiuiui. Ich habe aber dann wirklich relativ schnell gemerkt, dass mir das total was gebracht hat. Also ich habe mein Volontariat, was ja auch studienintegriert ist in Dortmund bei dem Studium, in meinem dritten Studienjahr gemacht und kam danach nochmal ein Jahr an die Uni zurück. Und das letzte Jahr war mein bestes Uni-Jahr, weil ich da wusste, wofür ich das mache und warum das sinnvoll ist, was ich hier gerade lerne. Und hatte so großes Interesse an den ganzen VWL-Kursen, die ich da belegen konnte. Und deswegen würde ich das jederzeit so wieder so machen. Natürlich auch gerade in Dortmund ist es so schön, dass man eben diesen Praxisanteil, diesen sehr hohen Praxisanteil ja einfach hat durch die Lehrredaktion, die man da belegen kann. Und das hat, glaube ich, mir total viel gebracht am Ende, auch wenn es zwischendurch manchmal sehr hart war.
Es gibt ja immer so die Diskussion bei Journalistinnen und Journalisten, sollte man Journalismus oder Journalistik studieren? Und bei dir ist es ja jetzt so eine Mischung so ein bisschen aus einem Fachstudium, aber eigentlich hast du ja doch Journalismus studiert. Was würdest du sagen? Oder hättest du jetzt im Nachhinein gesagt, hätte ich mit Volkswirtschaft studiert?
Ich bin ein großer Fan davon zu sagen, studier etwas, was dich wirklich interessiert und bild dir da deine Expertise und sei Expertin in diesem Bereich. Und das war dankenswerterweise in meinem Studium so. Also wir hatten wirklich einen wahnsinnig großen VWL-Anteil und der Journalistik-Anteil war auch da, aber der war bedeutend kleiner. Und das ist auch das, was ich jetzt so in meinem beruflichen Leben bisher so erfahren habe, dass einfach so gut ist, wenn man einen Bereich hat, wo man wirklich weiß, da kenne ich mich aus, das habe ich schon mal gehört zumindest oder ich weiß, wie es funktioniert. Und das kann ich immer empfehlen, das irgendwie zu machen. Ich meine, das kann man auch, wenn man Journalistik studiert hat, im Master noch machen, wenn man möchte. Nicht immer ganz so einfach, weil natürlich kann man nicht jeden Master mit dem Bachelorabschluss dann irgendwie studieren, aber grundsätzlich ist das möglich. Und deswegen halte ich es für total hilfreich, wirklich irgendwie sich einen Bereich zu suchen, der einen total interessiert. Und wenn es Biologie ist oder also wirklich da irgendwie seinen Weg zu gehen, weil ich bin eigentlich immer überzeugt davon, dass wir genau davon mehr Leute brauchen. Weil gerade jetzt auch im Bereich Klima merke ich das auch immer. Ich habe einen Kollegen, der hat Chemie studiert.
Wow.
Und der ist, ja, Chemie im Bachelor, Chemie im Master. Und der ist wirklich so unser Brain in dem Bereich.
Super.
Und total die Bereicherung für unsere Redaktion natürlich. Weil wir sitzen hier manchmal, brüten über irgendwelchen Studien und irgendwelchen Zahlen und irgendwelchen Abkürzungen. Und dann fragt man ihn einmal und dann sagt er ja so, so und so. Und das und das könnt ihr sagen. Und das ist total hilfreich. Und ich glaube, das stärkt auch den Journalismus total.
Wie bist du denn auf Wirtschaft gekommen? Weil wenn ich in meinen Seminaren, wenn wir so Ressorts bilden oder so, sage, wir brauchen noch ein Wirtschaftsressort, dann ziehen immer alle den Kopf ein und sagen, boah, nee, Wirtschaft kenne ich mich gar nicht mit aus. Und dann frage ich mich bei dir, weil das so eine häufige Reaktion ist, wie bist du auf Wirtschaft gekommen?
Also ich glaube, mich hat es einfach schon immer total gereizt, zu verstehen, wie es funktioniert. Und dann habe ich lange überlegt, ob ich nicht doch nur Politikwissenschaft studiere, hatte mich auch dafür eingeschrieben. Und dann kam eben diese Zusage aus Dortmund. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, eigentlich ist das ja schon auch cool, das irgendwie so in Verbindung mit den Lehrredaktionen zu haben. Und dann habe ich auch noch mein Volontariat bei der ARD Börse gemacht. Gibt es so nicht mehr die Redaktion, aber Börsenjournalismus gelernt.
Ah, okay. Ich wusste HR, aber ich wusste nicht Börse.
Genau, Börse, ja. Und das ist natürlich was, da schrecken wahrscheinlich noch mehr Leute zurück. Aber das hat mich total fasziniert, diese Welt zu verstehen. Zu verstehen, wenn die Entscheidung getroffen wird mit Zinssenkung, was das dann am Markt auslöst. Und auch Unternehmensentscheidungen, wie sich die auswirken. Also diese Dynamiken haben mich total fasziniert und deswegen bin ich total froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich finde immer, wenn man also alles in unserem Leben beruht auf unserem Wirtschaftssystem. Alle Entscheidungen, die wir treffen, also nahezu alle Entscheidungen, die wir treffen, beruhen da irgendwie drauf. Auch unserem Verständnis von Wirtschaft und unser Verständnis von Erfolg im Leben sogar beruht auf unserem Wirtschaftssystem. Und deswegen bin ich rückblickend total froh, das gemacht zu haben. Und ich glaube, man schreckt davor immer so zurück, weil es so groß klingt und so abstrakt und so irre kompliziert, aber das ist es nicht. Und das ist, glaube ich, was, das muss man sich einfach mal trauen. Ich kann immer Praktika sehr empfehlen. Habe ich so viele gemacht und am Ende immer gedacht, okay, kochen doch alle nur mit Wasser. und das hat mir irgendwie auch so ein bisschen die Berührungsangst dann genommen, auch im Volo. Also da habe ich auch gemerkt, Börse ist schon spannend.
Also ich sehe auch immer ich würde auch immer sagen, man denkt immer, es ist abstrakt, aber es ist total konkret, ne? Also gerade wenn man auf Unternehmen guckt, Produkte, die man selber verwendet oder so, ist es doch super spannend, was darüber zu erfahren, ne?
Man ist ja eigentlich selber Teil davon.
Genau.
Und das macht's ja, also eigentlich ist es ja das, was man jeden Tag erlebt, ist ja Wirtschaft. Und wie man selber Kaufentscheidungen trifft. Und nichts anderes lernt man dann auch nochmal im Studium vertieft natürlich. Oder wie dann Unternehmen auch eben haushalten müssen. Aber ich finde es einfach total interessant und spannend und finde es total schade, dass tatsächlich im Wirtschaftsjournalismus, also ich merke das ja auch, das ist total schwierig. Es gibt sehr wenig weibliche KollegInnen, was ich total schade finde, dass da irgendwie die Schwelle für viele irgendwie noch zu hoch scheint. Oder auch irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass einfach man sich vielleicht auch nicht wohlfühlt in dem Umfeld, in dem man dann in Redaktionen einfach ist, weil das sind einfach oft sehr männlich geprägte Redaktionen, sehr weiße Redaktionen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben für viele Menschen, auch gerade mit Migrationshintergrund, im Umfeld ist, in dem sie sich einfach auch nicht wohlfühlen. Und dem kann ich das nicht verdenken irgendwie.
Ja, ist so ein bisschen abschreckend, ne? Eine abschreckende Wirkung vielleicht. Du machst auch noch einen Master oder hast einen Master gemacht? Wie ist das?
Also Masterarbeit ist abgegeben, ich warte gerade darauf, dass sie bewertet
Super.
Wird. Genau, Master habe ich auch noch gemacht und zwar an der Ruhr-Uni in Bochum, Ethics, Economics, Law and Politics heißt der. Klingt sehr kompliziert.
Hört
ist aber
sich
einfach,
sehr gut an.
Ja, hört sich sehr gut an. Deswegen muss ich auch immer einmal aussprechen. Ist Philosophie quasi als Grundlagenfach und dann kann man eben noch wählen zwischen Politikwissenschaft, Jura oder Recht eben und Wirtschaft. Ich habe Wirtschaft und Politikwissenschaft gewählt und konnte mich dann im Studium tatsächlich auch auf das Thema Klimaethik fokussieren und hatte da so spannende Kurse zum Thema Ethik der erneuerbaren Energien oder Ethik der Migration oder eben auch Ethik des Klimawandels und das war für mich total bereichernd aus dem Grund, dass ich eben aus diesem VWL-Studium komme, wo nie jemand gefragt hat, wie denkst du denn eigentlich darüber? Oder sollen wir das mal diskutieren? Und dann kam ich in diesen Master und plötzlich war so, und was sagst du dazu? Und wie denkst du darüber? Und das war für mich eine ganz neue Welt des Studierens und war irgendwie total die Bereicherung, auch natürlich inhaltlich dann.
Was ist das Thema deiner Masterarbeit?
Ich habe mir das ökonomische Modell des US-Ökonoms William Nordhaus angeschaut, eines internationalen Klimaklubs, also quasi ein Alternativvorschlag zu den UN-Klimaverhandlungen, und habe den auf die ethischen Anforderungen hin untersucht. Also was müsste dieser Klimaklub leisten, damit er irgendwie unseren, moralischen Anforderungen oder den vor allem den Menschenrechten irgendwie gerecht wird. Also klingt sehr komplex. Aber,
bin beeindruckt, auf jeden Fall.
War auf jeden Fall
super spannend an.
Mega, ich habe das Thema total geliebt und habe es total gerne gemacht, wie das aber dann immer so ist. Man verliert sich dann auch manchmal so ein bisschen in dem, was man schreibt. Deswegen bin ich gespannt auf die Bewertung, aber ich habe, also das Thema hat mir total Spaß gemacht und ist auch einfach voll interessant, weil natürlich die UN-Klimaverhandlungen auch seit Jahren kritisiert werden. Deswegen ist immer spannend, mal auf Alternativvorschläge zu gucken.
Warum hast du noch einen Master gemacht? Weil wir diskutieren total oft, ist das überhaupt nötig? Also Studierende fragen uns, soll ich echt noch einen Master machen? Reicht das nicht, einen Bachelor zu haben? Warum hast du einen gemacht?
Also beruflich würde ich sagen, hat mich das jetzt, also ändert es bei mir gar nichts. Also das macht jetzt weder, dass ich irgendwie mehr Geld bekommen würde, noch sonst irgendwie was. Vielleicht in Zukunft irgendwie mal, wenn ich mich auf einen anderen Job bewerben würde. Weiß ich jetzt aber auch noch nicht. Kann auch sein, dass es keine Rolle spielt. Für mich persönlich hat es mich total weitergebracht. Also wie gesagt, alleine nochmal diese Erfahrung zu machen, des Diskutierens über Themen in der Uni, das war total viel wert. Und ich habe mir tatsächlich einfach nach dem Bachelor gedacht, wenn ich jetzt nicht den Master mache, dann mache ich den nie wieder, weil dann bin ich weg von der Uni. Und ich habe dann tatsächlich auch in den Corona-Jahrgängen meinen Master gemacht, also viel im Homeoffice gelernt und dadurch natürlich auch nochmal eine andere Art von Studieren auf jeden Fall. Aber das Inhaltliche hat mich nochmal so bereichert und ich fand das so cool und ich denke mir heute noch immer so, ich hätte jetzt schon wieder Lust, mich irgendwo einzuschreiben, einfach um nur so Themen nochmal immer diesen Input zu haben,
total,
irgendwie auf eine Art
total.
Und Weise. Deswegen, wer weiß, vielleicht bin ich irgendwann nochmal Gasthörerin
irgendwo.
Ja,
aber du machst eine Doktorarbeit.
Ja, das glaube ich nicht.
Warum nicht?
Da bist du mir voraus. Ich glaube, das wissenschaftliche Arbeiten, war bei mir mal ein bisschen ein Kampf, sag ich mal.
Aber du hast es jetzt zweimal geschafft und dann
willst
du es auch ein drittes Mal.
Ja, ich glaube,
dir
das passiert. Ich glaube, das passiert nicht. Gasthörer schon, aber grundsätzlich deswegen würde ich immer sagen, Master lohnt sich, wenn man einfach noch Bock hat, sich einem Thema irgendwie nochmal, auch vielleicht auch ein ganz anderes Thema, als man einen Bachelor hatte, einfach sich nochmal irgendwie anzueignen. Ich denke mal, so abbrechen kann man es immer noch.
Denke ich auch, genau.
Und mit, keine Ahnung, ich hätte jetzt, zum letzten Zeitpunkt hätte ich keinen Master mehr angefangen. Das weiß ich.
Interessant. Jetzt frage ich mich natürlich, wann du das alles gemacht hast, denn du bist letztes Jahr auch noch in die Top 30 unter 30 gekommen. Wow. Wie hast du das gemacht?
Das Studium habe ich vor allem am Wochenende gemacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Letztes Jahr war, glaube ich, insgesamt einfach ein wildes Jahr. Ich durfte nach Honduras auf eine Medienreise, war eine Woche da und durfte mir da mal die Auswirkungen von der Klimakrise vor Ort anschauen. Ich war auf der Klimakonferenz in Dubai wieder und habe dann auch klimaneutral gemacht. Habe für Quarks vom WDR auch vom Mikro gestanden fürs Radio und für den Podcast. Also es sind irgendwie viele tolle Dinge passiert und dann eben auch noch diese Auszeichnung, die natürlich so dass die Kirsche irgendwie war.
Schon toll.
Ja, es ist vor allem so eine Auszeichnung, die habe ich, als ich damals angefangen habe zu studieren, habe ich das so verfolgt und mal so gedacht, boah, ob man da wohl auch irgendwann mal drin steht.
Ja, schielt man immer drauf, ne?
Ja, total. Und dann denkt man so, ja, so wichtig ist ja auch eigentlich gar nicht. Aber man freut sich dann natürlich schon. Und es war auch echt toll und habe auch dadurch wieder so viele tolle Menschen kennengelernt aus der Branche, die ich noch nicht kannte, mit denen ich jetzt mega gut im Austausch bin. Und das war auch, also das ist eigentlich immer das Schönste, finde ich, an solchen Gelegenheiten, irgendwie neue Leute kennenzulernen.
Sehr schön. Wir haben noch gar nicht über euren Podcast gesprochen. Du machst mit der Samira El-Hatab machst du einen Podcast, Climate Gossip, ne?
Genau.
Sag doch mal kurz, was ihr da macht.
Da machen wir das, was wir auf Instagram nicht konnten. Also man muss dazu sagen, Samira war auch bei Klimaneutral früher. Aber
ich erinnere mich.
Man recherchiert so viel zu Themen oder man setzt sich so viel damit auseinander. Man bespricht so viel auch im Team über diese Themen und wir haben so gemerkt, man kann nie alles abbilden, weder in einem Fernsehbeitrag noch in einem Radiobeitrag, auf Instagram schon mal gar nicht. Und dann haben wir echt gedacht, aber das ist irgendwie so spannend, diese Zusammenhänge nochmal besser darzustellen und wirklich nochmal zu diskutieren und mit Leuten darüber zu sprechen, die sich wirklich mit den Themen auskennen. Und deswegen haben wir dann letztes Jahr irgendwie, also schon länger immer darüber nachgedacht, eigentlich könnten wir es auch einfach mal aufnehmen, was wir uns immer so erzählen.
Interessant.
Und haben es dann einfach mal veröffentlicht, auch wirklich einfach so gedacht, komm, wir machen das jetzt und vielleicht hören es 3 Leute und wenn nicht, dann ist es einfach für uns, dann üben wir halt irgendwie miteinander zu sprechen. Und dann haben uns Leute zugehört und wir haben ganz viel Feedback bekommen und wurden auch nominiert für 2 Preise jetzt mittlerweile schon. Und
das
war so, ja, das war so, also so schön. Und ich glaube, was den Podcast vor allem ausmacht, ist einfach, dass wir einfach 2 Freundinnen sind und Kolleginnen, aber eben auch, die sich über diese Themen unterhalten und es versuchen, relativ niederschwellig zu machen. Und wir haben jetzt öfter schon das Feedback bekommen, dass es so ist, als würde man 2 Freundinnen irgendwie abends am Tisch zuhören, wenn sie über ein Thema sprechen. Und das ist auch so ein bisschen unser Ziel und das freut uns natürlich, dass das funktioniert. Und genau, Themen, aber auch eben klimapolitische Themen, Dinge, die einfach aktuell passieren, aber eben auch so ein bisschen dieser Gossip-Charakter eben. Also wir haben gehört das und...
Toller Name übrigens,
fand ich. Das. Dankeschön.
Das ist ja doch schwierig, einem Podcast einen schönen Namen zu geben, der passt.
Ja, voll. Und also der kam irgendwie so relativ schnell sogar, aber dann mussten wir erstmal noch ein bisschen auf der Zunge, also so ein bisschen nochmal, haben wir ein paar Leuten so erzählt und dann meinten die meisten so, nee, das können wir schon machen. Und jetzt sind wir auch mega happy und er passt, glaube ich, auch total gut zu dem, was wir da machen, weil...
Und ihr habt so ein schönes Cover auch. Wer hat das Cover gemacht? Das ist voll schön.
Das haben wir selber gemacht.
Ehrlich?
Tatsächlich.
Wow.
Ja, das haben wir selber gemacht, weil wir so dachten, okay, wir brauchen jetzt auch ein Cover. Und das waren schon ein paar Stunden Farben und Formen hin und her schieben, sage ich mal.
Ja, das ist nicht so ganz einfach. Das soll auch den Charakter wiedergeben und sozusagen so ein bisschen passen, ne?
Und dann auch wieder dieses Thema, wir wollten auf gar keinen Fall ein grünes Cover, weil immer alle Klimaformate irgendwie irgendwas Grünes haben. Und da haben wir schon vornherein gesagt, also grün kommt schon mal nicht aufs Cover. Genau, jetzt ist es Petrol geworden und ein leuchtendes Neongelb.
Sehr schön. Wir lassen zum Ende eine Podcast-Empfehlung dafür, Climate Gossip. Wenn die Leute noch nicht genug haben quasi, können sie direkt weiterhören, würde ich sagen.
Sehr, sehr gerne.
Genau, ganz herzlichen Dank, Jule. Das hat mir total viel Spaß gemacht mit dir.
Mir auch, dankeschön.
Sendekritik, der medienjournalistische Podcast.
Das war's für heute von Jule und mir. Wenn ihr noch Lust auf mehr Podcasts habt, dann hört doch mal bei Jule und Samira rein in Climate Gossip. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder bei mir dabei seid, bei Sendekritik.